Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan.
Und ich bin Rebecca, hallo.
Rebecca, ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt, um das Gespräch mit unserem Gast einzuleiten. Und zwar habe ich etwas mitgebracht.
Ein Buch, für alle, die es nicht sehen. Schon mal ein kleiner Spoiler. Aber ich lese einfach mal vor. Es ist von Philipp Zimbardo, der Lucifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Und da ich zufälligerweise auch Sozialwissenschaften und nicht nur Literaturwissenschaft studiert habe, fällt mir da natürlich sofort auf, dass er ein relativ berühmter Sozialpsychologe ist, ein amerikanischer. Und unser heutiger Gast ist auch Sozialpsychologe. Und von daher glaube ich, es hat irgendwas damit zu tun. Aber was genau hast du dir denn dabei gedacht, Stefan?
Genau, unser heutiger Gast ist nämlich Andreas Zick, der ist auch Sozialpsychologe und der leitet hier an der Uni Bielefeld das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Das ist wieder das schwierige Wort, interdisziplinär. Ja, ich kenne Andreas Zick, weil ich 2011 angefangen habe, an der Uni zu studieren, und zwar Lehramt, also Mathematik und Geschichte auf Lehramt. Und natürlich gehört dazu auch ein Teil Erziehungswissenschaft, also zum Lehramtsstudium. Und da hat Andreas Zick damals, also 2011 rum, die Einführung in die Sozialisationsforschung gelesen. Und die habe ich besucht, natürlich. Und da hat Andreas Zick immer sehr gute Bücher empfohlen. Und eins dieser Bücher war eben das von Philipp Zimbardo. Nebenbei, in der Sozialisationsforschung geht es übrigens um die Frage, wie der Mensch innerhalb der Gesellschaft zu dem wird, was er ist. Also der Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft und die wechselseitigen Einflüsse. Und der Buchtitel von Philipp Zimbardo, der Lucifer-Effekt, deutet das ja eben auch an. Also die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Auf Englisch heißt das Buch übrigens How Good People Turn Evil. Also es geht... Schmissiger Titel, so sind die Amerikaner. Also es geht in der heutigen Folge, geht es eben unter anderem um diese Frage, wie werden gute Menschen böse und was ist das Böse überhaupt so? Und wie kann man das eben erklären?
Und Stefan hat auf jeden Fall ordentlich mit dem Buch gearbeitet, sehe ich schon, da sind viele, viele Post-its drin.
Genau. Ich habe das Buch tatsächlich durchgelesen und auch nochmal für ein Referat benutzt. Deswegen sind die Post-its da drin. Und den Sozialpsychologen Zimbardo, den kennen viele bestimmt auch, wenn sie mit seinem Namen zunächst nichts anfangen können. Er war nämlich derjenige, der das sogenannte Stanford Prison Experiment in dem Keller der Universität von Stanford durchgeführt hat. Das war, glaube ich, 1971, und darum geht es eben auch in diesem Buch, der Lucifer-Effekt. Da wurden 24 männliche Studierende bezahlt dafür, dass sie ein Gefängnis simulieren im Keller der Uni. Und die Studierende wurden dann nach Zufallslos in Häftlinge und Wärter eingeteilt. Und in der Studie sollte untersucht werden, wie sich neu erlangte Macht der Wärter, also der eben dieser gespielten Wärter, und der Kontrollverlust der Häftlinge auf das Handeln und den Gefängnisalltag auswirkt, also dieses simulierten Gefängnisses. Und das Experiment verlief nicht wie geplant, denn bereits nach 2 Tagen kam es zu ersten Aufständen von Seiten der Häftlinge aufgrund der Haftbedingungen. Und am 3. Tag musste ein Häftling sogar wegen Stress entlassen werden. Insgesamt wurde das Experiment dann nach nur 6 Tagen abgebrochen, obwohl es eigentlich für 2 Wochen geplant war.
Es klingt alles ein bisschen nach Horrorfilm, muss ich sagen. Und vielleicht können sich auch einige oder wahrscheinlich sogar die meisten erinnern. Ich meine, so Ende der 90er, Anfang 2000 wurde das Experiment auch verfilmt. Mit Moritz bleibt treu, daran kann ich mich noch erinnern.
Genau, von Oliver Hirschbiegel wurde das verfilmt, es war 2001 und 2010 kam auch ein Remake von diesem Film raus, dann für den US-amerikanischen Markt, sage ich mal. 2015 kam noch ein Film raus mit dem gleichen Titel wieder, also Stanford Prison Experiment, der aber eher so einen dokumentarischen Ansatz hat. Naja, im weiteren Verlauf des Buches beschreibt Zimbardo jedenfalls noch weitere Experimente und wie er als Gutachter für die Geschehnisse im Abu Ghraib-Gefängnis hinzugezogen wurde. Da wurden 2004 also es ist ein irakisches Gefängnis, und da wurden 2004 vom US-Militär Häftlinge missbraucht. Und darum geht es eben auch in diesem Buch von Zimbardo. Und das ist mit Fotos dokumentiert, die auch online einsehbar sind. Das ist nicht leicht zu ertragen. Deswegen gehe ich auch nicht ins Detail an der Stelle. Es geht mir nämlich jetzt eigentlich um eine andere Frage. Da ja die Umstände laut Zimbardo den Menschen bestimmen, würde ich Andreas Zick jetzt eigentlich gerne fragen, wie man eigentlich aus dieser Falle der bösen Umstände, sage ich mal, rauskommt. Also das klingt nämlich ein bisschen so in Zimbardos Buch, dass der Kontext eine sehr große Rolle spielt für das Handeln von Menschen. Und ich frage mich eben, ja, was kann es denn da für Auswege gehen aus diesen bösen Kontexten?
Ja, cool, das klingt alles ziemlich spannend. Und ich glaube, Andreas Zick ist wirklich genau der Richtige, um uns da ein paar Fragen zu beantworten.
An dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Accounts. Das sind nämlich Twitter und Instagram. Ihr findet uns da unter Praktisch-Theoretisch. Wir sind jetzt auch bei iTunes oder Apple Podcasts zu hören, neben Spotify und Podigy. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
Und ihr könnt uns auch immer noch E-Mails schreiben unter praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de und uns natürlich schöne Sterne geben bei iTunes.
Genau, also Feedback freut uns immer sehr. Dann nochmal viel Spaß beim Hören. Heute begrüße ich Andreas Zick. Hallo.
Tag, hallo.
Und ich bin auch da. Und da wir immer noch keinen Rekorder mit mehr als 2 Mikrofoneingängen haben, teilen wir uns heute wieder ein Mikro und ich melde mich dann später mit ein paar Fragen.
Tag, Rebecca.
Ich habe Ihnen was mitgebracht.
Ja.
Das ist meine persönliche Verbindung zu Ihnen quasi. Okay. Kennen Sie dieses Buch?
Ja, natürlich kenne ich das Buch. Also was ich hier gerade bekomme, für alle, die jetzt nicht sehen, was eigentlich technisch, glaube ich, gar nicht geht, noch nicht, ist das Buch von Philip Zimbardo und heißt Der Lucifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Und Philip Zimbardo ist einer der wichtigsten, ein bisschen auch der coolsten Sozialpsychologen oder Psychologen, die ich so kennengelernt habe. Weil Philip Zimbardo ist bekannt, eigentlich seine Karriere hat einen Riesensprung gekriegt, als er das sogenannte Prisoner's Dilemma Game gemacht hat. Das heißt, er hat eine experimentelle Studie an seiner Uni durchgeführt, in denen er nach Zufall Studierende eingeteilt hat, die freiwillig teilgenommen haben an diesem Experiment, in Wächter und Gefangene, Insassen, und hat sie in der Universität für alle erkennbar, sichtbar, hat sie danach ausgelost und hat dann die Gefangenen im Universitätskeller in Zellen untergebracht. Und die Wächter hatten die Aufgabe, einfach den lieben langen Tag die Gefangenen zu bewachen. Und durch Kameras wurde beobachtet, wie handeln eigentlich die beiden Gruppen die Rollen aus. Und damit ist er bekannt geworden. Und
ich unterbreche Sie da mal, weil genau darüber haben wir nämlich in unserem Intro gesprochen, über dieses Experiment. Und ja, da hat sich mir eben eine Frage angeschlossen. Also vielleicht kurz für Sie. Ich habe das Buch Ihnen jetzt quasi vorgelegt, weil Sie damals in Ihrer Vorlesung, die ich besucht habe, 2012, haben Sie immer gute Buchtipps gegeben. Ja. Und ich habe mir tatsächlich eben eins zugelegt. Das ist dieses Buch.
Ah, toll.
Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da ja auch fleißig drin markiert.
Und es sind wahnsinnig viele, wie heißen die Dinger?
Post-its drin. Genau, genau. Ja, ich hatte damit wirklich gearbeitet mit dem Buch mal. Was mich beschäftigt hat, ist eben, in dem Buch geht es ja vor allem um dieses Experiment, also das Stanford Prison Experiment, und dann am Ende auch um die Arbeit, um Zimbardos Arbeit als Gutachter für die Geschehnisse in Abu Ghraib.
Ja.
Und das Buch ist natürlich sehr deprimierend zu lesen, wenn man das mal so sagen kann. Also es wirft keinen guten Blick auf Menschen quasi.
Ja.
Und am Ende gibt es dann noch wie so eine Art Alibi-Kapitel, was man denn jetzt ändern kann. Und ich fand das so ein bisschen, also das Buch ist sehr amerikanisch, weil der Untertitel im Amerikanischen auch lautet Good People Turn Evil oder so. Das finde ich im Deutschen, das ist ganz gut gelöst. Aber die Grundthese des Buches ist ja im Prinzip, also die Frage, wie Menschen dadurch verleitet, also wie Menschen böse werden natürlich. Ja. Und die These ist dann eben, dass es keine faulen Äpfel gibt, sondern dass es meistens um schlechte Gefäße handelt. Und das klingt für mich so ein bisschen ausweglos. Also wie kann man diesem Lucifer-Effekt entgehen? Ja, gibt es da konkrete Strategien?
Ja, ich meine, Phil Zimbardo ist mal nach Deutschland gekommen, weil es den Kinofilm gab.
Das Experiment
mit Moritz Bleibtreu und da floss Blut. Und dann hat der Spiegel das so skandalisiert, hat gesagt, das entspricht der Kinofilm doch überhaupt nicht dem, was in dem Experiment gelaufen ist. Und dann habe ich mit Phil Zimbardo ein bisschen Schützenhilfe gegeben, weil der traf nun in Deutschland ein und es gab massiv Kritik an allem. Und er als Amerikaner dachte, cooler Film und so weiter. Und das eine ist, Phil Zimbardo will tatsächlich erklären, warum Menschen bereit sind, anderen Gewalt anzuüben, sie zu foltern, sie zu töten. Das heißt, das ist sein Erkenntnisinteresse, das muss man ernst nehmen. Ich höre die Frage oft, gibt es da keinen Ausweg? Sind wir dann als Gewaltforscher, als Aggressionsforscher, so galt er lange, haben wir auch die Pflicht, den Ausweg zu zeigen, oder können wir nicht das, zumal die Befunde, in die Gesellschaft geben und sagen, so, jetzt macht mal bitte was.
Mhm. Ne? Ja, aber was ist ja die Frage dann? Ne?
Das macht die Religion auch und alle laufen ja hinterher. Ne? Ja, Gottes Sohn ans Kreuz zu nageln und dann zu sagen, so, liebe Menschheit. Nein, Das Interessante ist ja bei Zimbardo, dass er zumindest mit einem Mythos aufräumt. Der Mythos ist, dass es Menschen gibt, die vor diesem Bösen der Gewalt geschützt sind und andere nicht. Mhm. Aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, wie auch immer. Er ist ein radikaler Kontextualist. Der hat so eine ganze Schule begründet des Kontextualismus, der sagt, wir können alle in Situationen hineingekommen, indem wir anderen Gewalt ausüben, weil wir in Gruppen, in Kollektiven deindividuieren. Mhm. Also die individuellen Wertvorstellungen. Und mein Gott, wir leben in einer Zeit mitten in Europa und wir haben in der Ukraine Krieg. Das heißt, hier sterben Menschen und auf der Flucht sterben Menschen und wir gucken zu. So. Ich finde, die Lösung, die er da schon drin hat, ist, er stärkt die Soziologie, weil er sagt, das bedeutet hinten raus, man muss den Kontext so gestalten, dass wir nicht böse werden. Der Kontext muss uns die Gelegenheit geben, wir müssen die Kontexte stärken, so dass Menschen diese Aggressionsbremse, die auch wichtig ist, haben. Was ihm fehlt, ist das positive Motiv. Also so etwas wie die Idee der Zivilcourage, dass ich aus Zivilcourage Selbstwert erhalten kann, dass ich aus hilfreichem Verhalten Selbstwert erhalten kann. Das ist richtig. Was Zimbardo aber auch gemacht hat, also wenn wir jetzt in der Vorlesung reden würden, er hat jetzt und damit beglückt er jetzt auch ganz Europa, also mittlerweile verdient er viel Geld, indem er seine Ideen verkauft, das gehört ja auch zum Amerikanischen dazu, der macht so ein riesen Heldenprogramm. Also seine Idee ist jetzt Heroes, mhm. Das heißt, er bildet, das steckt hinten im Buch so ein bisschen drin. Ich finde es nicht besonders geglückt, weil die radikale Konsequenz ist in dem Buch, macht die Gesellschaft besser, macht die Kontexte besser, schafft für mehr Gleichwertigkeit in den Kontexten, baut dort Diskriminierungsgrenzen hinein. Und notfalls holt die Leute raus aus dem Kontext, um sie da zu schützen. Und jetzt macht er dann doch ein Vorbildprojekt und letztendlich so ein bisschen so Modell lernen. Das heißt irgendwie, es gibt den Hero, das ist sehr amerikanisch, mit dem man sich identifiziert, dessen oder deren Verhalten man lernt und dann ist man geschützt. Ne? Weil er sieht natürlich auch in Abu Ghraib, in dem großen Bericht, dass einige unter anderem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort einfach hätten aussteigen müssen. Die Geschichte der Folter in Amerika sagt uns ja sehr deutlich, wie auch die Wissenschaft damit gearbeitet hat.
Ja, da gibt es ja auch Belege, wie die CIA da zugeforscht hat.
Er hat das gemacht und eigentlich wäre es ja stärkt die Zivilcourage, stärkt Menschen darin auch auszusteigen. Aber jetzt macht er das Heroes-Programm. Er ist ein radikaler Kontextualist. Ich denke immer noch, tatsächlich spielen viele psychologische Prozesse, kollektive Emotionen, Affektkulturen, gerade wir forschen hier in Bielefeld extrem viel zur Radikalisierung. Das heißt, wir gucken uns viele individuelle Biografien an, warum Menschen bereit sind, andere Menschen für die Ideologie zu töten. Das kann ich nicht alles erklären. Mhm. Also, das ist aber, sagen wir mal, ich denke, unsere Antwort müsste eigentlich sein auf diese auch Form der amerikanischen Wissenschaftskultur, die europäische Kultur stark zu machen. Und da kommen wir her. Und da ist Philipp Zimbardo nie richtig mit klargekommen, weil in Europa haben wir eben diese Kultur der Konfliktforschung und in der Sozialpsychologie diesen strengen Blick, dass kollektive Identitäten der eigentliche Mechanismus sind. Das Ausmaß, in dem wir uns an Gruppen binden und damit die Identität von Gruppen als unsere Identität adaptieren. Sie wird ein realer Teil von uns. Der ist enorm wichtig. Und die Idee, die Suggestion, nur den Kontext, also da fehlt ihm auch Soziologie, da hätte er schon ein bisschen auch in der Soziologie mal gucken müssen, was denn da so gibt.
Aber zwei Fragen habe ich noch.
Es ist schön, wenn so ein ehemaliger Student mit so einem Buch kommt. Das ist ja alles richtig gemacht. Das ist ja ein Traum.
Ja, zumindest eins von den Büchern habe ich mir dann gekauft.
Und immer noch eine unerledigte Frage.
Genau, jetzt endlich gelöst. Nein, noch nicht ganz gelöst. Ich habe das Buch nochmal aus dem Regal geholt und ich habe mal ein Referat drüber gehalten in einem ganz anderen Seminar.
Aber das Böse, das ist ein tolles Thema.
Also, ja, also das Seminar, das ist auch jetzt so ein kleiner Exkurs, war eben, ich habe mal ganz kurz mich ein bisschen in Theologie umgeschaut auch und da war hieß das Seminar eben Das Böse. Da habe ich viel zu Hannah Arendt gemacht und dann habe ich eben dieses Buch quasi referiert. Das war so ein bisschen das, warum wir da so viele Markierer drin sind.
Ich habe damals, werden wir alles wieder erleben, in den, deswegen habe ich Theologie sehr gerne studiert. Ich habe viele Seminare besucht zu der These vom Erbe der Gewalt. Also wie viel Gewalt ist in der christlichen Religion? Wie viel Gewalt wird über die Theologie, über die Lehren verbreitet? Wie viel Gewalt erträgt das?
Mhm. Ah, jetzt merke ich gerade, dass ich in Sie abgerutscht bin, obwohl wir uns ja vor dem Gespräch auf das Du geeinigt haben. Damit versuche ich jetzt mal weiterzumachen. Mhm. Andreas, du hast gerade von zwei unterschiedlichen Kulturen gesprochen und das deckt sich auch mit dem, was ich mir vor dem Gespräch rausgeschrieben habe. Also ich hoffe, ich liege da jetzt richtig, wenn ich da mal anfange, das ein bisschen auszuführen. Es gibt zwei Schulen der Sozialpsychologie, nämlich die amerikanische und die europäische. Und die europäische Sozialpsychologie hat sich als Teilgebiet der Soziologie entwickelt, was du gerade gesagt hast, weshalb Gruppen da eine größere Rolle spielen. Und diese amerikanische Schule der Sozialpsychologie ist eben Teil der Psychologie, was ja dazu passen würde, dass man lange Zeit nach den faulen Äpfeln gesucht hat. Aber jetzt meine Frage, wie passt denn der Kontextualismus da rein? Weil ich würde jetzt denken, dass es dann irgendwie, also die Gesellschaft, also die Soziologie, und das passt denn ja eben nicht mit dem, was du über die amerikanische Schule gesagt hast.
Ja, ich glaube, dass wir müssen jetzt, glaube ich, noch mehr unterscheiden. Jetzt mache ich es noch komplizierter, was immer doof ist, wenn man das jetzt gerade so schön zusammengefasst bekommen hat. Aber eigentlich müssen wir unterscheiden zwischen einer Sozialpsychologie, die eng mit den Sozialwissenschaften verbunden ist und daherkommt. Also wir kennen ja in Deutschland die Tradition Adorno, die kritische Schule. Und daraus hat sich eine starke Sozialpsychologie in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie entwickelt. Also ich hatte jahrelang eine Stelle in Wuppertal, da war die Sozialpsychologie ein Teil der Sozialwissenschaften und nicht der Psychologie. Und dann haben wir eben die empirische Sozialpsychologie, die auch in Deutschland noch eben in den Abteilungen und Fakultäten für Psychologie ist. Aber, und jetzt kommt der Rekurs nochmal auf die europäische und die amerikanische Tradition. Ganz unabhängig, wo die Sozialpsychologie ist, sehr deutlich haben Kulturen einen Einfluss auf darauf, wie Disziplinen sich entwickeln. Und in den USA herrscht ja nicht nur in der Sozialpsychologie, sondern auch in anderen Bereichen so ein stark individualistisches Menschenbild vor. Das heißt, wir finden das auch in anderen Disziplinen, auch in den Geschichtswissenschaften, in der Art, Geschichte zu historisieren. Individualismus bedeutet, die Person, der Einzelne innerhalb der Gesellschaft hat eine hohe Bedeutung. Deswegen haben wir in der amerikanischen Geschichtswissenschaft haben wir sehr viele psychologische und psychoanalytische Deutungen von Führungspersönlichkeiten. Also sehr bekannt ist ja Analysen von Trump, Reagan und so weiter. Man diskutiert da über Leadership, Governance. Das heißt, da macht sich sehr deutlich ein Kulturunterschied, prägt sich da aus. Und in Europa, und das hat sich eben ausgewirkt, sehr stark auch auf die empirische Sozialpsychologie, stehen wir jetzt in einer Tradition, die ist so gekommen in den 80er Jahren, kann man sagen. Da entwickelten sich starke Schulen, die sagten, gesellschaftlichen Wandel, gesellschaftliche Veränderungen, auch Individuen können wir nicht verstehen ohne die Bindung an Gruppen. Und ganz prägend waren da die Arbeiten von Tashville, Henry Tashville und John Turner, vor allen Dingen aber Henry Tashville, der in den 70er Jahren schon angefangen hat zu arbeiten, über so die Idee entwickelt hat, dass Menschen zwei wesentliche Aspekte ihre Identität haben, das ist die personale Identität, das ist unsere Einzigartigkeit, das, was wir definieren, wie wir uns definieren im Kontext von engen Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und dann haben wir eben, ist das Selbstkonzept bestimmt durch eine Gruppenidentität, durch eine kollektive Identität. Und das wesentliche Argument ist, dass Menschen auf der Grundlage eben dieser kollektiven Gruppenidentität komplett anders handeln können, als wenn ihre personale Identität bedeutsam ist. Und da kam in Europa diese Tradition der Gruppenforschung, die eigentlich versucht, die Brücke zu schaffen zwischen dem sozialen Kontext, den gesellschaftlichen Strukturen, den Institutionen, der Geschichte und der individuellen Entwicklung, dem, was eben Menschen machen, der Psychologie. Und in Amerika, und da haben wir ja drüber geredet, ist die Differenz, hat man eigentlich diese Brücke, diese europäische Brücke nie geschlagen, sondern in Amerika bis heute eigentlich gibt es diese Differenz zwischen einem methodologischen Individualismus, ganz stark in der Psychologie, auch Gruppenprozesse zu verstehen, unter der Frage, welche Persönlichkeitsaspekte, welche individuellen Wahrnehmungen, Einstellungen, Emotionen spielen da eine Rolle. Und dann dem, und das ist das, was Zimbardo und eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen versucht haben, dem entgegenzusetzen, dem Kontextualismus. Das heißt, die These, dass eigentlich es vollkommen egal ist, wie wir als Individuen gestimmt sind, was wir wahrnehmen, es kommt maßgeblich auf den Kontext an. Also, wir werden eben zum Bösen erzogen. Wir werden sozialisiert. Und der Kontext bestimmt, ob wir Gewalt ausüben oder nicht. Und das hat er eben in seinem Buch Der Lucifer-Effekt, was du ja dann gelesen hast, weil ich darauf hingewiesen habe, sehr deutlich gemacht. Also, berühmt geworden ist ja der Fall von Lindy Ingham, die gefoltert hat, die Folterberichte in den USA. Und als der Fall vor Gericht war, Abu Ghraib, Lindy Ingham hat sich abbilden lassen, fotografieren lassen.
Die sind auch in dem Buch drin, die
genau.
Fotos.
Genau, also und die sind auch online zugänglich, der ganze Bericht, ja. Da hat man eben versucht, was an dieser Persönlichkeitsstruktur, was in dem individuellen Kontext von Lindy Ingham hat eigentlich ihre Tat motiviert. Und dagegen hat eben Zimbardo ganz deutlich argumentiert, sie ist eigentlich nur ein Produkt ihres Kontextes. Das heißt, der Kontext hat Lindy Ingham gemacht und nicht Lindy Ingham hat den Kontext gestaltet. Und das ist dieser Kontextualismus. Und diese Spannung in der amerikanischen Gesellschaft zwischen ja dem Individualismus und einem Kollektivismus, den man auch ablehnt, wir kennen das eher aus asiatischer Kultur, der bestimmt eigentlich bis heute. Also in den USA gibt es derzeit viel mehr Diskussionen um die Persönlichkeitsstruktur von Trump und seine Stärke, wir individualisieren, dass wir schreiben eigentlich dem der Führung, der Governance, den Leadern, schreiben wir Eigenschaften zu und suchen dann danach, das ist uns ein bisschen fremd, aber das gibt es weiterhin. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir auch in der Forschung nicht unabhängig sind von Kulturen und gesellschaftlichen Bedingungen. Denn die amerikanische Gesellschaft baut sehr viel stärker auf diesem Wert des Individualismus, auf
der Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, genau. Das ist genau die Idee. Eigentlich, genau. Und dann würde man aber sagen, eben dieser Tellerwäscher, und jetzt kommt ja im Grunde genommen das inkongruente Bild. Man wird dann später gucken, welche Persönlichkeitsstruktur hat der Tellerwäscher. Und wir würden sagen, naja, auch ein Tellerwäscher kann Skills und Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln und Millionär werden. Warum denn nicht? Aber am Ende würde man in den USA und vor allen Dingen in der Psychologie immer noch nach Disposition und Persönlichkeitseigenschaften gucken. Und von daher kann eben dann am Ende doch nicht jeder Tellerwäscher oder jeder Tellerwäscherin zum Millionär beziehungsweise zur Millionärin werden.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, die Erklärung war jetzt ja, dass diese Brücke eben in den USA viel weniger geschlagen wird als in Europa, wo dann
ja,
eben
glaube,
Kontext und Personen zusammengebracht werden.
Ja, und das sind für historische Zugänge ist das natürlich relativ bedeutsam. Das liegt uns ein bisschen fremd, aber wir müssen eben in diesen gesellschaftlichen Strukturen denken. Die gesellschaftlichen Strukturen prägen enorm das Menschenbild und das prägt natürlich dann auch die Art und Weise, wie wir forschen. Und natürlich sind die neoliberalen, wettbewerbsförmigen ökonomischen Strukturen in den USA prägen sich sehr deutlich auch auf Forschung und die Forschungsinteressen aus. Und dagegen hat eigentlich Zimbardo immer revoltiert und wir müssten jetzt darüber diskutieren, ob eigentlich dieses so deutlich andere Bild, also ich kann Menschen zur Mörderin machen, indem ich sie einfach in irgendeinen Kontext stelle, in einen bestimmten Kontext stelle, das heißt der Kontext entscheidet, ob das so stimmt. Und das liegt uns fern und europäisch würden wir sagen, naja, es gibt weiterhin Persönlichkeit, es gibt weiterhin individuelle Disposition, all das, aber wesentlich ist, dass wir eben in bestimmten Kontexten
uns nach Maßgabe unserer Gruppenidentität verhalten. Und das langsam sickert das ein.
Dann frage ich mal, ja, ganz pointiert, wenn du dieses Buch geschrieben hättest, wenn man dich damit beauftragt hätte, herauszufinden, warum ein Mörder oder Mörderin zum Mörder oder Mörderin geworden ist. Mir fällt jetzt gerade das Beispiel ein, was letztens im Kino war, also der Roman von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh, wurde verfilmt, da geht es um den Frauenmörder Fritz Honka in Hamburg. Und ja, wie würdest du denn erklären, wie Fritz Honka geworden ist? Also ganz kurz, wie werden Menschen böse?
Ja, wir würden immer sagen, lass uns lieber auf die Wechselwirkung gucken. Die Wechselwirkung zwischen der Person, dem, was die Person ausmacht, dem, wie die Person aufgewachsen ist und den Umständen. Und wir würden sicherlich heute sagen, das ist ein Prozess, in dem ein Mensch zur Mörderin, zum Mörder wird. Also wir würden gucken, wie ist die Biografie von Honka? Ich musste mich relativ früh schon beschäftigen mit einem Kindermörder, weil mein Vater ein Richter im ersten großen Prozess war, im Prozess von Jürgen Bartsch, dem Kindermörder. Und wir dann heimlich immer versucht haben, irgendwie die Akten zu lesen. Da war ich noch relativ jung, aber wir haben gerade begonnen zu lesen und die Akten lagen noch lange rum. Wir würden gucken, gibt es da in der Biografie, in der Sozialisation Faktoren, die dann letztendlich diese Radikalisierung, diese Entwicklung zu dieser massiven Gewalt erklären können. Und wir würden, da gibt es sicherlich, was wir sehen zum Beispiel in der Forschung ist, dass Menschen, die selbst in ihrer Sozialisation Gewalt erfahren haben oder die aus Umständen kommen, in denen Gewalt die sozialen Beziehungen reguliert hat, dass die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir würden versuchen, eine Linie zu ziehen. Und das ist anders. Also ich würde dann eben im Fall beim Lucifer-Effekt, würde ich gucken, in welcher Kultur, in welcher Zeit entwickelt sich eine bestimmte Person. Dabei spielen eben schon in der Kindheit und dann vor allen Dingen in der Jugend kulturelle Wertorientierung und so weiter eine Rolle. Dann würde man gucken, in welches Milieu ist die Person eigentlich eingebunden. Wenn wir mal das Buch von Heinz Strunk nehmen, was im Übrigen hart zu lesen ist.
Ja, der Film ist auch hart zu gucken.
Der Film ist hart zu gucken und das Buch, also irgendwie sollte man es nicht alleine irgendwie machen. Aber wir sehen ja da, dass ein Milieu, dass es ein ganz bestimmtes Milieu ist, in dem Gewalt eigentlich der Modus der Beziehung ist. Warum letztendlich dann eine Person, diese eine Person, anfängt zu töten. Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil in dem Milieu leben ja viele und nicht viele verhalten sich dann so. Und da würden wir aber sicherlich sagen, es ist nicht nur einfach der Kontext. Es gibt ja Theorien, die sagen, das ist dann die Gelegenheit, also liegt die Waffe da rum und geraten Personen in einen emotionalen Zustand, in dem praktisch nur noch die Wut, nur noch der Hass regiert. Also das gibt so Theorien, die sagen, naja, es gibt eine Entwicklung, aber an dem entscheidenden Punkt, wann es dann eben zum Tötungsdelikt kommt, da spielt ganz sicher eine Rolle die Gelegenheiten, was ist da in dem Raum und in welchem Zustand befindet sich eine Person.
Das ist ganz spannend, was du sagst, denn wir haben in unserer letzten Folge mit dem Evolutionsbiologen Klaus Reinhold gesprochen, der ja auch hier an der Uni lehrt. Und da ging es jetzt nicht so sehr um die Frage, wie werden Menschen böse, aber um die Frage Nature or Nurture. Also ist der Mensch biologisch determiniert oder durch die Gesellschaft? Und Klaus Reinhold hat uns eben gesagt, dass die Frage falsch gestellt ist und es sei nämlich immer eine Mischung aus beidem, nämlich biologischer Veranlagung und den Umständen. Und du hast jetzt vor allem das Individuum und die Sozialisation und die Umstände und das Milieu und so weiter betont. Dabei hast du die Biologie eigentlich komplett ausgeblendet, oder?
Ja, weil das Problem ist, dass ich, wenn ich so eine Antwort gebe auf so eine Frage, dann blätter ich in meinem Gehirn nach empirischer Evidenz. Und dann gucke ich, was weiß ich tatsächlich wissenschaftlich verlässlich? Und ich sage dann Dinge nicht, zu denen ich wissenschaftlich verlässlich so wenig Informationen habe. Wir wissen, natürlich spielt die Biologie-Evolution eine Rolle. Ich gebe auch hier eine Vorlesung, Einführung in die Sozialisationsforschung. Und im Gegensatz zu der Tradition meiner eigenen Fakultät, die es dann eher vielleicht auslassen würde, beschäftige ich mich mit der Frage, mit welcher Prägung, also evolutionär, kommen Kinder auf die Welt? Also welche Spuren der Evolution sehen wir eben? Die gibt es. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir bei der Erklärung von Gewalt immer an fünf zentrale Motive denken müssen. Also wir alle haben ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir wollen die Welt verstehen, also kognitiv verstehen. Wir wollen Informationen sinnvoll verarbeiten. Wir wollen Einfluss nehmen. Wir wollen Selbstwert haben und wir wollen wissen, wem man vertrauen, misstrauen kann. So, für diese fünf Motive, die haben sich herausgeschält, können Gewalt erklären, weil Menschen in Gewalt diese Motive befriedigen.
Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe mir gerade versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Das ist einmal die Zugehörigkeit.
Ja.
Dann Information, das
Weltverstehen.
Weltverstehen. Dann der Einfluss, den man selbst üben
ja,
kann.
Ja, wir wollen Kontrolle ausüben, Einfluss nehmen.
Dann der Selbstwert. Klar, da das kann man verstehen. Und eben das Vertrauen, was man andere Menschen entgegenbringen kann oder was einem andere Menschen entgegenbringen.
Genau, wir wollen Vertrauen. Mhm. Wir wollen den sozialen. Und wir sehen Situationen, in denen Menschen mittels Gewalt, Tötungsdelikten diese Motive erfüllen. Auch da spielen die eine zentrale Rolle, weil die fünf Motive geben eine Grundlage, prosozial zu verhalten oder eben antisozial
zu
verhalten.
Also je nachdem, wie diese fünf Motive ausgeprägt sind.
Ja, aber dass es diese fünf Motive nun gibt, da könnte man tatsächlich sagen, das ist eine evolutionäre Überformung. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Wir wissen, dass Kinder mit, und das scheint auch evolutionär eben Spuren zu haben, dass wir bestimmte Bindungsstile haben. Wir leben in einer Gesellschaft jetzt, in der der sichere Bindungsstil, wir wollen sichere Beziehungen haben, eben ein Bindungsstil ist, der relevant ist. Wir könnten auch denken, dass Tötungsdelikte aus dem Motiv Spaß, Erlebnis herauskommen. Oder dass Tötungsdelikte von Menschen begangen werden, die einen minimalsten Selbstwert haben. Also das Tötungsdelikt selber ist die Folge eines absolut niedrigen Ausmaß an Selbstwert, ist eher das Gegenteil, also eines aufgeblasenen Selbstwerts. Und da sehen wir an diesen Motiven, ja, da müssen wir uns unterhalten, da gibt es eben evolutionäre Spuren. Es wäre ja auch Quatsch zu behaupten, in der Entwicklung der Menschheit würde nun, ja,
also Tabula
dank
rasen,
empirischer Sozialpsychologie keine, die Evolution keine Rolle mehr spielen. Die Frage ist nur, wenn ich mir einen einzelnen Fall angucke, ein Radikalisierungsphänomen, dann spielen eben trotz möglicher evolutionärer Prägung in der frühen Kindheit, und sowas berichte ich auch alles in meiner Vorlesung, spielen dann eben die sozialen Umstände eine hohe Rolle und eine größere Rolle. Das heißt, wir müssen über das Verhältnis reden. Es gibt ja auch den Kollegen Elbert, der über die letzten Jahre immer wieder nach empirischer Evidenz, gerade im Bereich der Gewalt geguckt hat, der zum Beispiel dann viel Evidenz gefunden hat, dass sich Gewalt
erfährt. Wer ist Elbert? Ist das ein?
Elbert ist ein Kollege aus Konstanz.
Aber kein Biologe.
Nein, ein Psychologe, aber der arbeitet, also mittlerweile, wir sind ja jetzt hier zum Beispiel an der Uni Bielefeld, also die Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg, die ist so stark, sodass wir kaum noch disziplinär im Grunde genommen solche Phänomene wie schwere Gewalt oder so, dass
die nicht einseitig
würden wir Disziplin selber gar nicht mehr überlassen. Da würden wir eher gucken, naja, gut psychologisch, wen brauche ich da eigentlich, biologisch und so weiter. Und Elbert zeigt zum Beispiel, dass diese sogenannten epigenetischen Phänomene, das heißt Generationen vorher, gibt es eine Situation, in der Menschen massive Gewalt erfahren haben. Krieg, Bomben, Tötung von Verwandten, dass sich dieses genetisch über Generationen hinweg weiter vermittelt.
Wie heißt das?
Epigenetisches Phänomen. Das heißt, ich nenne mal ein Beispiel, weil ich auch in Dresden gelehrt habe und da mit in der Medizin mit Leuten zusammengearbeitet habe und auch bei der Psychotherapie. Wir finden heute Kinder von Familien, die den Bombenangriff auf Dresden erlebt haben, die in einer psychotherapeutischen Behandlung sind und in deren Ängsten und Traumata Spuren dieser Erfahrung, dieser Kriegserfahrung sind. Kriegserfahrung vermitteln sich. Es gibt Studien, wenn man sich das mal anguckt, hier vom Kollegen Frank Neuner, der hier auch einer der besten Traumaforscher in Deutschland ist und eben auch Therapien anbietet, der analysiert Kindersoldaten in Afrika. Und wenn man genau hinguckt in die, das, was die Kinder berichten, welche Traumata sie mit sich schleppen, dann sehen wir eben Spuren, die weit zurückreichen. Und da merkt man, ja, da haben wir natürlich so etwas wie genetische Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen. Und das nehmen wir zur Kenntnis. Und mittlerweile, wir sind ja im Zeitalter, in dem wir praktisch alles scannen können, also in den Neurowissenschaften. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir müssen eben diese Effekte immer abschätzen, um den Anteil, den eben die Lebenssituation, die Lebensumstände, das Aufwachsen, auch die historische Zeit, der Zeitgeist eben eine Rolle spielen.
Ja, das finde ich total spannend und ich würde am liebsten noch Stunden mit dir darüber reden.
Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Antworten oder für meine, für die Antworten auf meine offenen Fragen zu diesem Buch. Ich leite jetzt mal geschickt über, denn du bist ja Sozialpsychologe, aber du bist eben auch Konfliktforscher und ich würde gerne wissen, wie wird man eigentlich Konfliktforscher?
Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso die Folge schon vorbei ist. Und wenn ihr aufgepasst habt, im Intro haben wir ja auch behauptet, ich würde auch noch ein paar Fragen stellen und ich kam aber noch gar nicht vor. Und zwar haben wir uns entschieden, das in zwei Teile aufzuteilen, vor allem wegen der thematischen Schwerpunkte. Eben ging es ja vor allem um das Zimbardo-Buch und die Frage, wie werden Menschen böse? Und im zweiten Teil geht es eben nochmal um den Weg zu Andreas Zicks Schwerpunkten und seiner öffentlichen Wirkung. Und die hört ihr dann in zwei Wochen.
Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal.